ein bisschen aus, dass wir alle auf demselben Stand sind. David werden über die Hälfte der Psalmen eigentlich zugeschrieben. Also jemand, der musikalisch war, der Lieder geschrieben hat. Wir wissen von ihm, er hat Harfe gespielt, auch im Königshof, bevor er selber König wurde. Und dabei war er alles andere als perfekt. Der, der von ihm schon ein bisschen mehr gehört hat, weiß das vielleicht auch schon. Wenn man sich seine Geschichte so anschaut, wenn man das so liest, wer er eigentlich ist und wenn man diese ganze er ist ein gläubiger Mensch-Thematik mal ausklammern würde, käme man wahrscheinlich sehr schnell zu dem Schluss, dass er wahrscheinlich einer der schlimmsten oder schrecklichsten Menschen war, die es so gab. Auch wenn man immer ihn gerne als Vorbild nimmt, weil er den Goliath besiegt hat und König war und was er alles getan hat. Aber er ist eigentlich jemand, wo man sagen würde, das ist eigentlich niemand, den ich gerne in meiner Familie hätte. Vielleicht auch noch nicht mal als Freund oder als Leiter und vielleicht auch gar nicht als Herrscher, weil vieles, was er getan hat, vielleicht doch sehr heraussticht und gar nicht so gut war. Und trotzdem kann oder muss man ihn vielleicht als einen heiligen Sünder beschreiben. Weil er trotzdem jemand ist, von dem in der Bibel auch gesagt wird, ich lese aus Apostelgeschichte 13 meinen Vers, da geht es um David, setzte Gott ihn wieder ab und machte David zu ihrem König. Von ihm hat Gott bezeugt, ich habe David ausgewählt, den Sohn des Isai. Er ist ein Mann nach meinem Herzen. Er wird in allem so handeln, wie ich es will. Ein Mann nach dem Herzen Gottes. Eine Aussage, die nicht wahllos und willkürlich über Leute in der Bibel erzählt wird, aber über David wird das gesagt. Dieser David ist es eigentlich, der dann Ehebruch begeht. Der sie einfach so eine Frau bringen lässt, um mit ihr zu schlafen, weil er das wollte und als König auch konnte. Dummerweise klappt das alles nicht so ganz. Die Frau wird schwanger, er lässt ihren Mann umbringen und er nimmt diese Frau als seine Frau. Lesen wir dann im 2. Samuel. Als die Trauerzeit eben über den Tod ihres Mannes für dieser Frau vorüber war, ließ David sie holen und nahm sie in sein Haus. Sie wurde seine Frau und brachte einen Sohn zur Welt. Doch die Sache, die David getan hatte, war schlimm in den Augen des Herrn. Eine kleine Episode aus seinem Leben, die recht herzlos klingt. Wenn wir sowas heute über einen Kanzler, einen König, einen Präsidenten hören würden, vielleicht hören wir das auch gerade, wer weiß es nicht genau, da würden uns die Ohren schlackern. Da würden wir uns sehr unwohl vorkommen. Keine Chance, dass wir sowas gutheißen würden. Das war aber David. Er ist sicher nicht perfekt. Und nicht perfekt ist vielleicht sogar eine heftige Übertreibung. Man könnte sagen, er war vielleicht auch machtgeil, hat das massiv ausgenutzt, egoistisch, skrupellos vielleicht. Ich hoffe, dass niemand von uns sowas erleben muss oder erlebt hat oder so handelt. Aber was deutlich wird, dass auch dieser David, der solche Episoden in seinem Leben hat, Gott anbetet. Dass er Psalmen und Lieder schreibt, die ja, die Hälfte eines ganzen biblischen Buches ausmachen. Dass so jemand Lieder schreibt, die Gott verehren und loben, Lieder, die zu Wallfahrten im Judentum gesungen wurden. Dass so jemand trotzdem als jemand gilt, von dem es heißt, ein Mann nach dem Herzen Gottes. Und die Korachiter oder Korach, um den es heute geht, die waren auch alles andere als perfekt. Und die waren auch Leute, die Psalmen geschrieben haben, die Musik gemacht haben für Gott, die Priester waren. Sie waren nicht perfekt, ganz und gar nicht, sogar weit davon entfernt, aber auch so Leute, von so Leuten lässt sich Gott anbeten. Er lässt sich auf uns Menschen einfach ein, so wie wir nun mal sind. Und da müssen wir nicht Ehebruch begehen oder irgendwelche Menschen umbringen, die uns gerade nicht passen. Ich hoffe, dass es bei uns im besten Fall nur kleinere Dinge sind, aber auch mit den Dingen können wir einfach zu Gott kommen und können ihn anbeten. Er ist einfach da. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber irgendwas hat euch ja heute Morgen hierher gebracht. Im besten Fall geht es darum, dass ihr auch näher zu Gott wollt. Das wäre das Schönste. Vielleicht ist auch sozialer Druck oder irgendwas anderes, aber egal was es ist, ihr seid heute hier und ich freue mich, dass ihr hier seid. Weil ich glaube, egal was uns heute hier in diesen Raum gebracht hat oder vor dem Bildschirm, wo auch immer ihr gerade seid, Gott will uns nah sein, auch wenn das vielleicht gar nicht unser Interesse ist. Und das obwohl ich sündige, obwohl ich nicht 100% perfekt bin, will Gott das. Und wir wollen jetzt ein Lied zusammen singen, mitten der Predigt, ungewöhnlich, aber wir machen das trotzdem. Weil ich finde, das passt so gut an diese Situation rein und um das, was es gleich noch geht. Wir singen das Lied, es heißt Näher zu dir. Vielleicht könnt ihr das mitsingen, wenn nicht, hört es euch einfach an, hört da rein. Danke euch, dass ihr uns mit da reinnehmt. Vielen Dank euch. Ich habe das einfach heute mal so gemacht mit diesem Lied zwischendrin, weil ich finde, ich rede jetzt hier ganz viel über Lobpreis und Musik und wie Leute das damals auch gemacht haben, da passt das einfach. Es geht um unbekannte Personen. Es geht um den Korach heute. Letzte Woche ging es schon um Jitro, den Schwiegervater von Mose. Heute nicht um David oder seinen Schwiegervater. Es geht um Korach. Wer war dieser Korach, beziehungsweise die Korachiten, oder man hat die später dann auch die Rotte Korach genannt, so ein bisschen abwertend, warum werden wir noch merken. Zeitlich bleiben wir in der Zeit von Mose. Und dieselbe Zeit hat auch Korach gelebt, er ist nämlich ein Cousin von Mose. Ihre Väter waren Brüder, Korach, beziehungsweise seine Nachfolger und Gruppe, diese Korachiter, das waren priesterliche Nachkommen. Die waren Nachkommen der Leviten eigentlich, wenn man so will. Sie hüteten die Schwelle der Stiftshütte, wie schon ihre Väter und die Väter der Väter und so weiter das im Lager des Herrn immer wieder gemacht haben. Sie waren, eine ganz besondere Aufgabe wurde ihnen zuteil, sie waren zuständig für die Pfannen und die Räucheropfer. So, das ist uns sehr fremd heute, das machen wir hier nicht mehr, aber damals einfach ein wichtiger Teil des Opfers. Eine weitere Möglichkeit, um Gott zu loben und zu ehren, waren eben diese besonderen Pfannen, diese heiligen Pfannen, die man hatte und da Räucheropfer dem Herrn gebracht hat. Doch was ist jetzt das Außergewöhnliche? Warum widme ich Ihnen diese Predigt? Wie gesagt, Sie sind mit Mose und Aaron, also mit Mose verwandt, und Sie sind mit den beiden, Mose und Aaron, mit dem ganzen Volk in der Wüste unterwegs gewesen. Sie zetteln dann einen Aufstand an. Sie sammeln 250 Leute um sich rum und sagen, so wie es jetzt losgeht, Mose, Aaron, so können wir hier nicht weitermachen. Den Grund sagen sie selbst. Sie taten sich gegen Mose und Aaron zusammen und warfen ihnen vor, ihr geht zu weit. Alle in der Gemeinde sind in gleicher Weise heilig, denn der Herr ist in ihrer Mitte. Warum stellt ihr euch über die Versammlung des Herrn? Wow. Mose sagt dann, der Gott Israels hat euch in die Gemeinde der Israeliten eine besondere Stellung gegeben, ihr Korachiter. Nur ihr dürft in seine Nähe kommen und Aufgaben der Zeltwohnung des Herrn übernehmen. Nur ihr dürft für die Gemeinde stehen und diesen Dienst für sie leisten. Ist euch das nicht genug? Was ist das Problem? Worum geht's? Diese Korachiter oder Korach selbst, machthungriger Typ. Der sieht, dass dieser Mose und der Aaron, dass die mit Gott irgendwie einen besonderen Draht nochmal haben, dass die da im Gespräch mit dem sind, dass die immer Sachen gesagt kriegen, was dem Volk zu tun ist. Wir haben das letzte Woche auch gehört, ne? Als der Mose auch bei Jitro ist und da um ihn Rat fragt und sagt ihm, hey, das Volk kommt ständig zu mir und sagt, hier, frag mal Gott, wie soll ich das machen? Und Mose sagt, okay, ich bete darüber und er redet mit Gott und kriegt eine Antwort und sagt es dem Volk und es geht ihm irgendwann auf den Senkel, um es vorsichtig auszudrücken. Und der Jitro rät ihm, ja, dann mach's doch anders. So. Kurzfassung, hört es letzte Woche nochmal nach, wenn ihr wollt. Und Korah sagt, es kann doch nicht sein, dass der diesen Draht hat. Du bist doch besonders heilig, warum glaubst du? Warum machst du das denn? Lass uns doch alle hier diese Stellung innehaben. Warum machst du das nur? Und Mose sagt, hey, also, wenn wir jetzt hier anfangen, über besondere Stellung zu reden, dann seid ihr mal ganz vorne dabei. Ihr habt hier dieses Zelt mit euren Pfannen und da darf kein anderer rein. Also, geht's noch besonderer? Was hier drin steckt, ist eigentlich zutiefst ehrlich. Was sie eigentlich wollen, ist, sie sagen, hey, Gott ist doch für alle da, Mose. Warum nimmst du dir denn raus, dass du mit ihm redest? Aber sie wollen mehr als nur das für alle haben. Allein Gott näher sein als allen anderen reicht ihnen nicht. Sie zetteln diese Revolution an, um Mose und Aaron, die Anführer, zu stürzen und selbst diese Position einzunehmen. Gott spricht dann zu Mose und straft Korach durch ihn auf eine doch sehr ungewöhnliche Art. Genau. Die Erde öffnete ihren Rachen und verschlang sie alle. Sie selbst mit ihren Familien, Korras Leute und ihren ganzen Besitz. Lebendig stürzten sie ins Totenreich hinab und die Erde deckte sie zu. Mitten aus der Versammlung heraus wurden sie in den Untergang gerissen. Da ging Feuer vom Herrn aus. Es fraß die 250 Männer, wie die Weihrauch als Opfer darbringen wollten. Ups. Davon hört man eher wenig, wenn es darum geht. Ja, und Mose zieht mit seinem Volk durch die Wüste und Wolkensäule und Feuersäule und Manna und Wasser aus dem Felsen. Und Erde tut sich auf und verschlingt 200 Leute und Feuer vom Himmel. Und das passiert, obwohl diese Leute Priester waren. Obwohl sie, von dem, was wir wissen, sehr treu und gewissenhaft ihren Dienst getan haben. Das passiert, obwohl sie Gott nah waren. Warum dieser Nachsatz mit dem Opferbringen und so, kurzer Schwung. Damit wurden sie angelockt. Mose hat denen gesagt, hier, wir haben was Besonderes vor. Kommt mal her und bereitet nochmal ein Opfer vor. Und statt dieses Opfers, Erde auf und alle weg. Und ich habe mich gefragt, was geht in diesen Männern vor? Sie waren doch so nah dran an Gott. Sie lassen sich sogar mit diesem nah dran an Gott sein locken. Es war gar keine Frage, dass wenn jemand sagt, hey komm, wir wollen nochmal Gott opfern, seid ihr dabei? Und gesagt, ja klar sind wir dabei. Bereiten alles vor, los geht's. Trotzdem hat sich bei ihnen dieser Neid, dieses Streben nach Macht einfach eingeschlichen. Später in 2. Chronik lesen wir nochmal von ihnen. Da standen die Leviten auf, die von den Kehatitern, den Korahitern stammten, also ne, die Vorgänger, mit sehr lauter Stimme priesen sie den Herrn, den Gott Israels. Das war deren Ding. Das wird fest mit denen verbunden. Es ist gar keine Frage, dass die Korahiter Leute waren, die Gott gelobt haben. Ich habe schon gesagt, die haben auch Psalmen verfasst. Wir lesen später auch, dass wohl nicht alle ausgerottet wurden. In 4. Mose heißt es dann, mit der Erde geöffnet und so weiter. Dann heißt es aber später, die Erde hat die Rachen geöffnet und verschlang Datan, Abiram und mit ihnen Korach, also diese Familie. Als sie und ihre Anhänger starben und das Feuer die 250 Männer fraß, wurden sie zum warnenden Beispiel. Die Nachkommen des Korachs aber starben nicht. Ein bisschen widersprüchlich, aber scheinbar haben ein paar überlebt. Wir haben ja auch dann später Psalmen, die geschrieben haben, unter anderem 11 Stück werden diesem Korach oder den Korachitern irgendwie zugeordnet. Ich lese uns mal erste Verse aus so einem Psalm vor. Das ist im Psalm 84. Ihr werdet merken, vielleicht kennt ihr diesen Psalm. Ist nämlich gar nicht so unbekannt. Genau. Die einleitenden Worte habe ich jetzt nicht mit auf der Folie, aber ich lese uns trotzdem vor. Da steht dann, für den Chorleiter zu spielen auf dem Musikinstrument aus Gad, ein Psalm der Korachiter. Wie lieb sind mir deine Wohnungen, Herr Zebaut. Meine Seele sehnt sich danach, wünscht sich nur, ich möchte so gern beim Herrn sein, in den Höfen, die seinen Tempel umgeben. Mit Leib und Seele schreie ich nach dir, dem Gott meines Lebens. Sogar die Sperlinge hat ein Zuhause gefunden, die Schwalbe ein Nest für ihre Jungen. So ist es auch bei deinen Altären, Herr Zebaut, mein König, mein Gott. Glücklich sind, die in deinem Haus wohnen, nicht dort für immer preisen. Das klingt nicht wie jemand, der da weit weg von ist. Das klingt nicht wie jemand, der mal ein Lied schreibt, weil man das so macht oder muss. Das klingt irgendwie seltsam, wenn wir diesen Psalm lesen und wissen, eigentlich waren die auch ein bisschen anders drauf. Und ich glaube nicht, dass in diesem Psalm nur darum geht, das zu beschönigen oder vielleicht ein bisschen deren Weste reinzuwaschen. Ich glaube, dass sie das wirklich geglaubt haben. Ich bin sogar davon überzeugt, dass die an Gott geglaubt haben. Dass die voll aufrichtigen Herzens ihre Räucherpfannen dargebracht haben, gelobt haben, ihren Dienst am Tempel oder eben in der Stiftshütte, in dem Zelt vollbracht haben. Aber dass sie eben, wir haben es heute schon öfter gehört, nicht perfekt waren. Aber sie haben an Gott geglaubt, sie haben ihn angebetet. Ein Tag, selber Psalm 84, ein Tag in deinen Höfen zu verbringen, ist besser als 1000, die ich selbst erwählt habe. Im Hause meines Gottes auf der Schwelle zu stehen, ist besser, als in den Zelten der Frevler zu sitzen. Das war ihr Platz an der Schwelle von diesem Zelt, von der Stiftshütte. Allein dieser Schwelle, noch nicht mal drin zu sein, war für sie schon so ein Segen, ein Geschenk. Sie würden sich keinen anderen Platz wünschen. Lieber ein Tag an diesem Ort als 1000, egal wo. Weil sie wissen, dass dieser Gott lebt. Weil es nicht irgendein Ritual ist, irgendeine Tradition, die man seit Jahren macht und vollbringt und einfach so durchzieht, weil man es schon immer so gemacht hat. Dieser Gott lebt. Mit uns, im besten Fall wie auch für ihn. Wir sollen ihn loben, wir dürfen ihn loben und anbeten. Egal wie es uns geht, wie wir eingestellt sind. Wenn denn David mit seinen Problemen Gott loben kann, dann doch auch wir. Und wenn diese Nachkommen Koras, eines Aufständigen, der vom Erdboden verschlungen wurde und dessen Mitstreiter von himmlischem Feuer einfach verbrannt wurden, dann können wir das auch. Das können wir, weil ich glaube, dass Gott nicht will, dass wir perfekt sind. Wenn er das wollte, dann sähe es hier anders aus auf der Welt. Dann hätten wir viel öfter aufreißende Böden und vom Himmel fallendes Feuer. Aber was er will, ist, dass wir zu ihm gehören. Dass wir ihn loben. Dass wir diese Sehnsucht haben, ihm nah zu sein. Das ist im Kern das, was Glaube ausmacht. Es geht hier nicht, perfekt zu sein. Egal, ob man hier vorne steht oder da drüben sitzt oder steht oder da hinten irgendwo sitzt oder irgendwas anderes hier macht. Macht Fehler, es ist mir egal. Und es ist auch Gott egal. Weil darum geht es nicht, dass wir hier perfekt sind. Und auch wenn du hier aus dem Haus wieder rausgehst und in deinem Alltag bist, auf der Arbeit und vielleicht auch da mal neidisch bist oder dem Arbeitskollegen irgendeinen Kretzer in den Hals wünscht oder sonst irgendwas. Das ist nicht perfekt. Aber unter uns, es ist doch normal. Leider. Und Gott ist doch trotzdem für uns da. Jesus ist am Kreuz gestorben, gerade genau dafür, dass wir einfach zu Gott kommen können. Diese ganz kleinen Dinge und die großen Dinge, die dazwischen sind, einfach weggewischt, dass wir zu Gott kommen können, dass wir ungehindert solche Lieder singen können, wie wir schon gesungen haben, vor ihn kommen können und nicht jeden Schritt fürchten müssen, dass der Boden unter uns aufreißt und wir weg sind. Bei Jesus, da können wir alle Probleme und Fehler zugeben und auch abgeben. Und wir wollen jetzt weiter zusammen singen. Wir haben nochmal jetzt unseren Lobpreis teilen. Dieses erste Lied, dürft gerne schon nach vorne kommen, da heißt der Text: Dir will ich nah sein, dich will ich sehen, denn du bist mächtig, herrlich und wunderschön. Jede Begegnung trägt dazu bei, dass meine Angst immer mehr vergeht und Ehrfurcht bleibt. Und ich wünsche uns das, dass wir das immer wieder erleben, diese kleinen Begegnungen mit Gott, wo wir merken, ach, mit Gott ist eigentlich gar nicht so schlimm. Da brauche ich gar keine Angst haben, dass der Boden aufreißt oder solche Dinge passieren, sondern ich darf bei ihm einfach nah sein, so wie ich bin. Ich lade euch ein, wenn ihr könnt und wollt, dieses Lied mitzusingen oder einfach über den Text nachzudenken, wie ihr das jetzt gerade braucht und wollt. Vielen Dank euch, Musikern.